Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Alina und Jörg wissen wo. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Ja, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, hier ist wieder der Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Und Alina und ich, wir versuchen ja immer aus dem Elfenbeinturm Sachen rauszukramen und auf eine Ebene zu bringen, die allgemeinverständlich ist, die mitten im Leben ist, die Dinge erklärt und die zeigt, wie Wissenschaft das Leben besser macht, effektiver macht oder was auch immer. Und heute wagen wir ein ganz besonderes Experiment, denn wir wollen zwei Disziplinen zusammenbringen, die man vielleicht im ersten Moment nicht so zusammen auf dem Schirm hat, nämlich die Medizin oder besser gesagt die Tumormedizin und das digitale Ingenieurwesen. Stimmt's, Alina?
Genau. Daher ist bei uns heute zu Gast Professor Sebastian Köbel aus also wissenschaftlicher Leiter des Technologietransferzentrums der TH Deggendorf in Hutdurm. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Wo genau liegt denn Hutdurm? Einfach damit wir das ein bisschen verorten können.
Hallo Alina, hallo Jörg, schön, dass ich da sein darf und heute ein wenig erzählen darf über unseren Ansatz und über unsere Förderprojekte. Insbesondere heute dieses spezielle Thema. Hutdurm liegt genauso wie Deggendorf im schönen Niederbayern, speziell zwischen Deggendorf und Passau, wenig östlich davon gelegen. Am Rande des Bayerischen Waldes haben wir einen schönen kleinen Technologiecampus.
Euer Projekt, das heißt ja SWEFTED, über das wir heute sprechen wollen. Was genau bedeutet denn eigentlich die Abkürzung und worum geht's?
Also die Abkürzung, die bedeutet oder die heißt Shear Wave Elastography for Tumor Detection, also Englisch bedeutet Scherwellenelastographie für die Tumorfrüherkennung oder für die Tumorerkennung. Das ist dieses Akronym, das man bei den Förderprojekten sehr oft hat. Es geht darum, dass es ein kleines Förderprojekt ist mit einer Laufzeit von 6 Monaten. Und wir wagen hier auch zum ersten Mal diesen interdisziplinären Ansatz, wo wir diese beiden Bereiche zusammenbringen. Und zwar die Ingenieurssichtweise in unserem Bereich, die Simulation. Und die Medizin. Und hier gibt es eben spezielle Diagnostik. Das ist Ultraschall wird als Diagnostik verwendet, aber die Scherwellenelastographie ist ein spezielles Ultraschallverfahren. Und wir haben uns in diesem kleinen Projekt darauf konzentriert, das zu simulieren. Und für das steht auch dieses SWEFTED beispielsweise.
Okay, klingt kompliziert. Viele Fachbegriffe, die werden wir alle noch im Laufe des Gesprächs versuchen ein bisschen aufzuklären und ein bisschen besser zu verstehen. Also es geht um eine verbesserte Diagnostik, die ihr euch selber versprecht, aber die ihr versucht dann auch für Patienten zugänglich zu machen. Und im Grunde geht es, soweit ich das jetzt verstanden habe, ja darum, dass es eine klassische medizinische Diagnostik gibt von Tumoren, also von raumgreifenden Wucherungen, die mit der und in unserem Fall eben Pankreaskarzinom, also eine der aggressivsten Krebsarten, die man so kennt. Und ihr wollt, soweit ich das verstanden habe, so eine Art digitalen Zwilling bauen. Also digitaler Zwilling ist ja auch ein Begriff aus dem Ingenieurwesen, kannst du sicher noch mehr dazu sagen. Und so die Diagnostik eben optimieren oder erweitern. Habe ich das so richtig verstanden?
Korrekt. Das ist ein Versuch, den wir hier starten, die Diagnostik zu verbessern. Es geht, wie gesagt, um die Ultraschalldiagnostik von Krebsarten. Wir haben uns jetzt das Beispiel des Pankreaskarzinom ausgesucht, beziehungsweise nicht wir haben das ausgesucht, weil wir nicht die Mediziner sind, sondern wir arbeiten mit den Medizinern zusammen. Und hier haben die das Fachgebiet mit dem Pankreaskarzinom. Und das nehmen wir jetzt als Anwendungsbeispiel. Es wäre natürlich das Ziel, dass das irgendwann später übertragen wird auf andere Krebsarten. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr interessantes Verfahren und wir konzentrieren uns hier wirklich auf die Ultraschalldiagnostik und die zu simulieren. Ich würde vielleicht da gleich noch ein bisschen ergänzen.
Ja, gerne.
Es gibt unterschiedliche Arten des Ultraschallverfahrens. Also wie ich mit Ultraschall verschiedene Gewebeänderungen oder Veränderungen im Körper detektieren kann. Es gibt die Strain-Elastographie und die Shearwave-Elastographie. Und wir konzentrieren uns auf die Scherwellen-Elastographie, also Shearwave-Elastographie. Und das ist eine spezielle Art. Hier ist beispielsweise der Vorteil, dass man unabhängig von dem Druck, den man auf die Haut oder auf die Oberfläche gibt, die Diagnostik stattfindet. Also die Shearwave-Elastographie, die erzeugt Scherwellen, die 90 Grad sich 90 Grad in die Richtung ausbreiten, wo der Impuls kommt. Und das ist das Spezielle, dass dieses Verfahren auch simuliert werden kann, also am Computer quasi diese Wellenausbreitung nachgebildet werden kann. Und dieses Verfahren wenden wir an oder versuchen wir anzuwenden. Es ist ja ein Versuch, in dieser Simulation verschiedene Parameter zu variieren und dadurch die Diagnostik zu verbessern.
Also jeder oder die meisten kennen es ja, man kriegt das kalte Gel auf die Haut und dann kommt das Gerät, mit dem getastet und auch gedrückt wird, wie du gesagt hast. Und dieses Gerät mit dieser speziellen Technologie steht dann aber im Krankenhaus den Mediziner, Medizinerinnen zur Verfügung, richtig? Und die Daten, die da gezogen werden, die bekommt ihr dann zur weiteren Verarbeitung?
Korrekt. Das ist ein ganz normales ich würde nicht sagen ganz normal, aber für den Patienten schaut es so aus, wie wenn es ein ganz normales Ultraschallgerät wäre oder ist. Ich kann da bei der Wellenerzeugung, also bei dem Ultraschallverfahren zwischen verschiedenen Modi umschalten. Und eines ist eben diese Scherwellenelastographie. Das ist von der Frequenztechnik wird das umgeschaltet und dann habe ich eine andere Bildgebung. Letztendlich sprechen wir auch von Bildgebung, die mit Ultraschall stattfindet. Ja. Und das Bild ist natürlich anders, wenn ich eine andere mit einer anderen Frequenz anrege oder mit einer anderen Welle anrege. Und wir konzentrieren uns eben auf diese Scherwelle. Und in unserem Projekt möchten wir diese Scherwelle simulieren. Sprich, Ultraschall bedeutet ja nichts anderes, wie dass eine Welle mit einer bestimmten Frequenz durch den Körper geht und dann ein Bild erzeugt. Es sind verschiedene Grauwerte und die sind wiederum abhängig vom Material. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Brücke auch aus Ingenieurssicht. Wir definieren sehr viel als Material. Auch menschliches Gewebe würden wir als Material definieren. Und unterschiedliches Material hat beispielsweise unterschiedliche Steifigkeit. Die ist ausgedrückt durch das sogenannte Elastizitätsmodul. Das ist eine Kenngröße für die Steifigkeit eines Materials. Und abhängig von diesem Elastizitätsmodul breitet sich die Scherwelle aus, also mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und je unterschiedlicher desto ist, desto größer ist der Kontrast. Also was man sieht, die Grauwerte, weiß oder dunkelgrau, das hängt letztendlich an der Steifigkeit des Materials beziehungsweise auch im weitesten Sinne an der Dichte des Materials.
Ich glaube, die meisten kennen solche Bilder oder haben die schon mal gesehen oder sehen die ja, man kann ja immer live auch zuschauen, wenn Ultraschall gemacht wird. Und die unterschiedlichen Gewebe sind dann unterschiedlich halt fest oder in ihrer Konsistenz einfach. Und jetzt werden so dann durch Graustufen abgebildet. Alina, du hast, glaube ich, wolltest was sagen zu den zusätzlichen Informationen, welche, die wir jetzt da kriegen. Ne?
Genau, diagnostischen Informationen, das digitale Tool dann eigentlich liefert, weil für Patienten ist es ja immer besser, je genauer die Diagnose, desto zielgerichteter kann ja dann auch die Therapie sein.
Ja, das große Ziel ist, dass wir die Diagnostik verbessern oder unterstützen, würde ich mal sagen. Und die Diagnostik bleibt grundsätzlich gleich. Also ich untersuche einen Patienten, aber wir möchten parallel dazu, oder das machen wir in diesem Projekt, parallel dazu, wir machen für Simulationen. Also wir simulieren diese Ultraschallwelle in einem Material, also in einem Gewebe sozusagen. Und wir können an der Simulation aber, und das ist das Tolle, wir können hier Parameter variieren. Also ich muss einmal versuchen, ein Standardmaterial, ein Standardgewebe zu definieren für Steifigkeit, für die ganzen mechanischen Eigenschaften. Und die geben wir in diese Simulation rein. Dann machen wir diese Scherwellensimulation. Dann bekommen wir ein Signal, also ein Ergebnis. Wir haben jetzt aber den Vorteil und die Möglichkeit, in der Simulation diese Eingangsparameter des menschlichen Gewebes, des Materials zu variieren. Wir können niedrigere, größere Steifigkeiten eingeben, andere mechanische Eigenschaften variieren. Wir können auch die Simulationsparameter, also die Anregefrequenz etc. können wir variieren. Und dadurch haben wir natürlich einen riesen Pool an Ergebnissen. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir mit diesen Variationen in diesem digitalen Zwilling, Jörg, wie du das vorhin schon gesagt hast, dass wir hier sehr viel variieren können und diese ganze Summe an Ergebnissen mit variablen Eingangsparametern nehmen können und einer künftigen Diagnostik oder ein Diagnostiktool zu entwickeln, das diese Ergebnisse schon verwendet und auf neue Patienten anwendet. Beispiel, ich habe nur junge männliche Patienten. Hier weiß ich, wie sich das Gewebe verhält. Hier weiß ich, wie das aussieht sozusagen. Und ich weiß jetzt auch hier, wie sich der Krebs, wie der aussieht, bei jungen männlichen Patienten beispielsweise. Wenn ich jetzt keine Erfahrung habe mit anderen Patientengruppe, einfach mal das komplette Gegenteil, ältere weibliche Patienten, dann ist dort das Gewebe natürlich komplett anders. Jeder Mensch hat natürlich ein anderes Gewebe, hat andere Eigenschaften. Und jetzt ist es natürlich schwer, grundsätzlich bei diesem Gewebe auch zu sagen, genau dieser Spot oder genau dieser Grauwert ist ein Tumor. Das ist natürlich schwer zu sagen. Und wir versuchen jetzt mit unserer Simulation, dass wir da wir ja dort die Parameter variieren können, dass wir dem Arzt sozusagen eine Unterstützung geben und sagen, diese neue Patientengruppe könnte andere Eigenschaften haben, also ergibt sich auch ein anderes Signal oder andere Antwort. Und das soll ihn stützen. Es ist bei diesem einen Projekt jetzt erst einmal so dieses Proof of Concept bei dem Swefted, ist das, dass wir das überhaupt versuchen. Aber wir möchten da längerfristig dann daran arbeiten, dass man das wirklich als Prognosetool mit in die Standarddiagnostik impliziert.
Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu sagen, dass es hier tatsächlich sich um einen Versuch handelt, dass man eine Idee hat oder dass ihr als Ingenieure eine Idee habt, wie ihr vielleicht die Ärztinnen und Ärzte unterstützen könnt und das einfach mal ausprobieren wollt. Und wenn es funktioniert, dann kann man sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich jetzt für den einzelnen Patienten bei der Auswertung dann den Vorteil, dass ich sagen kann, ich kann frühere Daten heranziehen aus der gleichen Kohorte, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, gleiche, keine Ahnung, Lebensumstände und kann somit einfach präziser sagen, okay, hier handelt es sich um einen Tumor der und der Klassifikation und es ist einfach präziser. Ist es richtig so? Also die Daten werden dann praktisch nicht nur am Bildschirm ausgewertet, sondern auch noch mit der Digitalisierung, mit dem digitalen Zwilling quasi abgeglichen und dann kann man genauer sagen, was hier passiert oder möglicherweise passieren kann.
Genau, also die Daten werden angewendet auf, wie du schon sagst, beispielsweise eine neue Kohorte und dadurch ermöglicht das durch diesen größeren das größere Hintergrundwissen sozusagen, durch verschiedene Materialien ermöglicht mir das, dass ich hier bessere Diagnostik erziele. Es ist ein Versuch, genau, vielleicht an der Stelle auch, es handelt sich um ein 6-monatiges Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der Fördercall war die nationale Dekade gegen Krebs und es war explizit ein Förderaufruf, Data Experiment, dass man mit innovativen Ideen so kleine Sprints, also 6-Monate Projekte, durchführen kann, um wirklich ganz kreative Ansätze umzusetzen und so eine Art Proof of Concept zu erreichen oder durchzuführen. Und im Zuge dessen haben wir auch diesen Antrag geschrieben, bewilligt bekommen und für uns ist das jetzt natürlich eine super Möglichkeit, diesen ersten richtigen Schritt zu machen, dass wir Ergebnisse erzielen können und diese ersten Simulationen durchführen können.
Nochmal zu den Begrifflichkeiten, also Simulation, das Wort Modellierung fällt natürlich immer wieder. Viele Leute kennen das Wort Modellierung, noch aus der Corona-Zeit. Was ist eine Modellierung genau? Und ich glaube, eure Methode heißt finite Elemente-Simulation. Vielleicht kannst du es so erklären, dass auch Alina und ich das verstehen und auch die, die uns zuhören, weil das nicht so einfach ist.
Ja, sehr gerne. Zunächst mal, das eine ist das Verfahren, also das Ultraschallverfahren, das Diagnostikverfahren. Und was wir ja da machen, das ist die Scherwellenelastographie und das ist eine Art Anregung, also ein Impuls, das ist so ein Input, den wir liefern zu dieser oder innerhalb dieser Simulation. Wenn ich von Simulation spreche, wie du schon sagst, dann reden wir von finite Elemente-Simulation. Finite Elemente bedeutet, es sind eine endliche Anzahl, also finite Anzahl an Elemente. Wir sprechen hier von, also was brauchen wir für eine finite Elemente-Simulation? Zunächst eine Geometrie. Wir brauchen einen Körper. Wir arbeiten jetzt zunächst auch noch mit einer 2D-Simulation, dass wir im nächsten Step auf eine 3D-Simulation weiterführen oder in eine 3D-Simulation weiterführen möchten. Und das bedeutet, wir haben eine Geometrie. Also egal zunächst, ob 2D oder 3D, aber wir haben eine Geometrie. In der finiten Elemente-Simulation unterteilen wir diese Geometrie, wir nennen das Diskretisieren, in endlich viele kleine Teile. Also wenn ich eine Geometrie habe mit 10 mal 10 cm beispielsweise, kann ich das zehnteln und habe lauter kleine Raster, Ecke, Vierecke sozusagen, mit 1 mal 1 cm, lauter kleine Würfel. Das ist die Unterteilung eines Körpers, das wir durchführen müssen. Also wir müssen das sozusagen diskretisieren. Und das passiert eben, oder das ist ein Parameter, ein Punkt, den wir machen. Und wir nennen das dann diese 1x1 cm Kästchen in diesem 10x10 cm großen Kasten, nennen wir Elemente. Ich habe dann eine N-Anzahl an Elementen. Und diese Elemente sind an den Ecken mit Knoten verbunden. Das nennen wir Knoten. Also ich habe Elemente und die sind über Knoten verbunden. Ich habe quasi ein Netzwerk sozusagen, ein durchgängiges Netzwerk. Also mein Körper ist also 2D- oder 3D-Körper ist unterteilt und ist aber vernetzt. Also jeder Abschnitt gehört irgendwo an einem Punkt zusammen. Mhm. Und diesen Elementen weisen wir Eigenschaften zu. Und in diesem Fall sprechen wir von Materialeigenschaften.
Okay.
Also jedes, da es ja ein Körper ist und der Körper hat ein Material, sei es jetzt ein Stahlkörper, ein Kunststoffkörper oder ein menschlicher Körper, es hat ein Material. Und hier kommt dieser Begriff Materialmodellierung ins Spiel. Wir müssen ausgängig jetzt vom menschlichen Material, das ist sehr komplex, wir müssen ein Material modellieren, dass wir es zuweisen können. Was bedeutet das? Wir müssen die Eigenschaften, also wie sich das Material verhält, müssen wir mathematisch beschreiben.
Okay.
Also wie bei uns geht das über das Spannungs-Dehnungs-Diagramm beispielsweise. Das verhält sich dann mit einer gewissen Kurve. Je mehr Spannung, dass ich aufbringe oder Kraft, dass ich aufbringe, desto stärker verformt sich ein Körper. Und mit welcher Linie das macht, mit welcher Funktion, das muss ich mathematisch ausdrücken und sozusagen modellieren. Und das nennt man dann Materialeigenschaft oder mechanisches Verhalten und das muss ich auf die einzelnen Elemente zuweisen. Ich kann unterschiedlichen Elementen auch unterschiedliche Eigenschaften zuweisen, unterschiedliche mechanische Eigenschaften beispielsweise und das ergibt mir dann quasi mein Simulationsmodell.
Also man sieht, soweit ich folgen kann, man sieht sehr gut, warum wir Experten und Expertinnen brauchen, die sich mit solchen Dingen wirklich auskennen. Es ist sehr komplex und nicht so einfach zu verstehen, aber ich danke auf jeden Fall. Du hast mit diesem Raster und mit dem 10x10 cm kann man sich das einigermaßen vorstellen, aber man sieht auch, wie schwierig das Ganze ist. Aber trotzdem ist es interessant, dass man Dinge dann auch mathematisch beschreiben kann. Also Mathematik doch gar nicht so unwichtig, ne?
Ja, genau. Und als Ingenieur arbeitest du ja viel auch dann mit Medizinern zusammen. Das Interdisziplinäre ist wahrscheinlich sehr spannend, aber wahrscheinlich auch schwierig. Wie ist denn das? Du hast schon gesagt, so als Ingenieur denkst du natürlich auch den Körper als Material. Wie funktioniert das dann, diese Herangehensweise als Ingenieur bei so Themen wie Krebsdiagnostik?
Also, du hast gesagt, das ist schwer. Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist interessant, dass man eine komplett andere Denkweise hat oder dass wir Ingenieure die Welt anders sehen, würde ich sagen. Wirklich, für Mediziner war das sehr interessant, dass ich sage, ja, das ist ein Material, das ist einfach nur Material sozusagen. Von dem her, es ist sehr spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen hier darzulegen. Es ist nicht immer einfach, ja, da wir also als Ingenieure eine ganz andere Sichtweise haben. Und wenn ich jetzt mit den Kollegen aus der Medizin spreche, die tun sich manchmal ein bisschen schwer. Jörg, du hast gesagt, ja, Mathematik gehört dazu. Natürlich können die Mediziner auch sehr gut oder sehr viel Mathematik, aber es ist eine andere Mathematik. Ist Ingenieursmathematik, ganz andere Denkweise, die wir hier haben. Und auch das ganze Thema Material. Wie man das beschreiben kann, das kann man sehr komplex machen. Muss man zum Teil auch sehr komplex machen, diese mathematische Beschreibung, da es ja möglichst der Realität entsprechen soll. Und wenn sich ein Material, beispielsweise Kaugummi, sehr nicht linear verhält, also sehr, sehr zäh mit sehr hoher Dehnung, dann ist das natürlich sehr komplex zu beschreiben. Und wir können das recht gut, aber mit den Medizinern ist es nicht immer so einfach, das rüberzubringen, was unsere Denkweise ist. Und wir wissen auch nicht immer ganz genau, wie das jetzt mit der Diagnostik ist, was die für Fachbegriffe verwenden, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja. Also hier ist es wirklich die Herausforderung, viel zu reden und alles auszudiskutieren.
Also ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel. Jetzt mal abgesehen von dem Forschungsprojekt, wir leben ja in einer Welt, wo alle alles ständig in Zweifel ziehen, wo auch die Wissenschaft oft in Zweifel gezogen wird, beziehungsweise teilweise auch angefeindet wird. Aber es braucht einfach ein Stück weit Vertrauen, selbst unter solchen Leuten, solchen Brains jetzt wie ihr seid, dass die Mediziner sich darauf verlassen können, was die Ingenieure machen und dass die Ingenieure sagen, okay, ich habe es nicht ganz verstanden, was die machen, aber die verstehen von ihrem Fach was. Mhm. Und nur dann kann ja eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die uns eben dann ein paar Schritte weiterbringt, als wenn jeder vor sich hin arbeitet, zustande kommen, wenn ich das Vertrauen habe und sage, okay, die wissen, was sie machen, da vertraue ich auch drin. Ja. Und dann kann man gemeinsam zu einer neuen Lösung kommen. Also den Aspekt unseres heutigen Gesprächs finde ich ganz interessant, weil ich den unheimlich wichtig finde, dass man in unserer Gesellschaft einfach wieder mehr Vertrauen hat und auch den Leuten vertraut, die solche Sachen machen. Weil der Laie kann nicht wirklich hinterfragen, ob das stimmt, was du sagst. Er muss sich darauf verlassen, weil er es einfach nicht versteht. Und da kann man sich auch darauf verlassen. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja,
Alina,
ja,
und, ich habe dich unterbrochen.
Na, alles gut. Wissenschaftlich seid ihr ja auch eigentlich in einem anderen Gebiet tätig, weil ihr seid ja auch offiziell Teil des Kunststoffcampus Bayern. Und wie kam es denn dann eigentlich zu der Kooperation mit der Universität Regensburg, dem Professor Dr. Ung und der Frau Professor Dr. Herteis?
Das war eigentlich ein reiner Zufall. Diese Zusammenarbeit oder der Erstkontakt, es geht ja letztendlich immer um den Erstkontakt. Ich weiß das noch, das war vor 2 Jahren, ein Sommerfest der THD, wo wir mit unserem Technologiecampus auch Mitaussteller waren in einem großen Stand, wo alle TCs sind, und wir hatten da unser Exoskelettprojekt vorgestellt. Mhm. Oder wir hatten da auch diesen Demonstrator hier, und da kam der Kollege Aung vorbei und haben wir ein wenig so gesprochen. Zunächst zum Thema Exoskelett, ob wir da was entwickeln können, was ihn bei den Operationen unterstützt, weil Operationen, die mal 10 Stunden dauern, irgendwann wird man müde, und ob es da auch was gibt, ob wir da was machen. Das war so dieser Erstkontakt, und ja, dann hatten wir ein paar Mal uns ausgetauscht und ein paar Monate später mal wieder getroffen. Und dann habe ich erst so richtig verstanden, was er macht. Also auch das hat Zeit gebraucht, dass man redet, was andere Disziplinen so machen. Ja, Krebsforschung, Tumorforschung, die haben dann so ein Ei-Modell entwickelt in Regensburg, die Frau Professor Silke Herteis und Herr Professor Aung.
Am Klinikum in Regensburg, ne?
Korrekt, genau. Und da habe ich das dann mit so einem 3D-In-Vivo-Modell, ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, was die da haben auch modelliert, das Tumorwachstum in einem Ei. Und bis wir dann irgendwann mal drauf gekommen sind, ja, okay, die machen da so Untersuchungen. Irgendwann kam mir dieser Gedanke, okay, ich habe einen Körper, also ich sehe das, oder Körpermodell, 3D-Modell letztendlich wieder, denke mir, okay, könnte man das nicht simulieren? Also da kam halt ganz einfach so mal so, ich würde mal sagen, vielleicht eine Schnapsidee zunächst auf. Und wir dachten, okay, könnten wir dieses Wachstum beziehungsweise diese Veränderung des Gewebes, können wir das simulieren? Und das ist so nach und nach gereift. Dann haben wir mal eine Förderausschreibung gefunden, wo wir gedacht hatten, das könnte passen. Und dann wurde der Kontakt intensiviert. Und das war jetzt komplett losgelöst von unserem eigentlichen Kernthema Kunststoffe, Composites. Aber wir haben diesen Bereich Kunststoffe und Composites immer mit der Überschrift Simulation und Testing. Sprich, also die ganze Materialcharakterisierung etc., das ist das Testing, aber auch die Simulation. Also die finite Elemente-Simulation war schon immer bei uns das Thema. Also von dem her haben wir diesen Aspekt genommen und oder der kam mir da in den Sinn. Und dann dachte ich mir einfach, wir schauen mal, wie der Kontakt passt. Wir haben uns ja so menschlich ganz gut verstanden. Das war sehr, sehr offen, sehr ehrlich, freundlich. Und dadurch haben wir immer wieder versucht, dass wir näher zusammenkommen. Es hat eine Zeit gedauert, weil, wie wir schon gehört haben, jeder hat eine komplett andere Denkweise. Aber auch da ist es so, Jörg, wir haben Vertrauen ineinander. Jeder macht seine Expertise, sein Bereich, sein Teilbereich sehr, sehr gut, mit sehr großer Erfahrung auch und mit sehr viel Wissen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal. Und dann sind wir da peu à peu, Schritt für Schritt wirklich zusammengekommen. Und das hat jetzt tatsächlich auch in diesem Projekt gemündet.
Und man sieht, durchs Reden kommen die Leute zusammen, ne? Nicht durchs Posten auf Social Media. Gut, über die beiden Tia Aung und Seke Hertheis, die werden wir sicher auch nochmal hier haben in unserem Forschungsfunk. Und mit denen sprechen über ihren Teil des Projekts, beziehungsweise das ist ja nochmal ein anderes Projekt. Du hast vorhin gesagt, euer Swefted-Projekt dauert ein halbes Jahr, jetzt noch bis Ende März 2025. Ja. Wie weit kann man denn so einer kurzen Zeit kommen mit dem, was ihr machen wollt oder mit dem, was ihr gerade macht?
Unser Ziel in diesem Kurzprojekt ist sozusagen, dass wir das Proof of Concept ermittelt haben. Also wir haben, dass wir gezeigt haben, wir können die Simulation durchführen, die Ultraschall-Simulation durchführen. Wir können verschiedene, also wir haben verschiedene Materialmodelle, die wir angewendet haben, und wir haben da erste Ergebnisse, also die wir bereitstellen können. Das ist so bis Ende März unser Ziel, ja.
Okay, aber jetzt kommt die Frage, wie es weitergeht, ne, Alina?
Genau, weil wir haben ja schon von dir gehört, dass ja die Forschungsimpulse der Deutschen Forschungsgemeinschaft sich speziell ja auch an die Hochschulen für angewandte Wissenschaft, wie zum Beispiel ja auch die TH Deggendorf eine ist, auch richten.
Genau, und es ist ja nicht so selbstverständlich, dass die FG HAW, also Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Projekte fördert und unterstützt. Es hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr ergeben. Normalerweise sind die Unis dort unterwegs. So ein, ich glaube, das heißt FIP-Projekt, ne? Also ja. Forschungsimpulse. Um Forschungsimpulse geht es da. Das kann insgesamt bis zu 8 Jahre gefördert werden. Also erste Förderperiode wäre 5 Jahre, dann vielleicht nochmal 3 Jahre mit einer Fördersumme von bis zu 1 Million pro Jahr, ja, was sehr viel ist. Und ihr seid jetzt wahrscheinlich gerade dabei, auch den Antrag zu schreiben. Wie weit seid ihr da? Oder wie seht ihr die Optionen, die Möglichkeiten, da erfolgreich zu sein?
Also wir sind gerade dran. Wir durften jetzt die Absichtserklärung einreichen, dass wir von der Technischen Hochschule Deggendorf so einen Antrag einreichen. Wie du schon sagtest, ist von der DFG für die Stärkung der Forschungsprofile, für den Ausbau der Forschungsprofile. Ich würde auch noch gerne erwähnen, dass es wirklich was Spezielles sein muss, dass es mit wirklich Spitzenforschung sein muss an den Hochschulen, die zwar grundsätzlich sehr anwendungsorientiert sind, aber doch auch schon immer mehr in die Tiefe gehen. Und hier ist das Tolle, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, von der Hochschule aus auch, dass wir diesen, diesen Forschungsimpuls oder dieses Schwerpunkt sozusagen eigentlich an der Hochschule, den wir hier aufbauen möchten, beantragen dürfen. Wir bereiten gerade die Skizze vor, die bis Mitte Februar eingereicht werden muss. Und dann Ende 2025 wird es soweit sein, dass wir den Vollantrag einreichen dürfen. Und dann würden wir 2027 starten, vermutlich.
Also da ist ja ganz schöne zeitliche Lücke dann dazwischen.
Da ist sehr viel Zeit dazwischen, die wir natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Für uns ist dieser Forschungsimpuls, diese DFG-FIP, eine Riesenmöglichkeit, die wir jetzt nutzen möchten. Wir sehen tatsächlich auch unsere Chancen sehr gut. Es gab eine erste Runde, das ist jetzt die zweite oder die dritte Runde sogar, aus den Projekten, die bis jetzt gefördert wurden. Also die erste Runde, die ist veröffentlicht, wer deutschlandweit, es ist ein deutschlandweites Programm, wer gefördert wurde. Hier sieht man schon, dass sowas in dieser Richtung noch nie dabei war. Also wir sehen diesen interdisziplinären Ansatz, aber auch ganz klar gesellschaftspolitisch ist das sehr relevant.
Also absolut, ja.
Wenn wir hier wirklich für die Krebsforschung was machen können. Wir haben ja den starken Partner, die Universität Regensburg, mit dabei, die in den verschiedenen nationalen Krebszentren aktiv ist. Also hier sind wir wirklich, haben wir sehr viel Expertise und haben sehr viel gebündelt. Das ist so diese 5+3 Jahre, also die Aussicht mit 8 Jahren in Summe und 1 Million pro Jahr ist natürlich hervorragend. Bis dahin ist noch etwas Zeit, aber wir reichen auch dieses Jahr noch tatsächlich einen Antrag ein bei einer Stiftung für den Beginn Mitte nächsten Jahres. Und auch nächstes Jahr ist nochmal geplant, es gibt diesen neuen Aufruf, auch wieder speziell vom BMBF für HAWs, Forschungsakzente. Auch hier platzieren wir unser Projekt, natürlich mit einem anderen Schwerpunkt. Also wir in diesem Forschungsimpuls, weil du das ja gesagt hast, ist ein Riesenkonsortium, wir sind 7 Professoren. Es ist natürlich sehr interdisziplinär, da ist diese Simulation nur ein Part. Also hier wird es noch wesentlich interdisziplinärer, CT, MRT, die Bildgebung, dann die ganzen KI-Algorithmus mit integrieren, die bestehenden Daten integrieren. Mhm. Also hier ist es noch wesentlich größer aufgezogen und hier ist dann auch dieses große Ziel, am Ende sozusagen ein Diagnostik-Tool weiterentwickelt zu haben, das wirklich einsatzbereit ist. Also dass sich wirklich der Arzt mit diesem klassischen Ultraschall, das er schon hat, aber die Maschine wird letztendlich klüger. Am Ende wird es vermutlich eine Art Software, Produkt, Softwarelösung, die mit unseren ganzen Daten arbeiten kann und dadurch den Arzt unterstützt und sagt, da könnte vielleicht schon eher eine Krebszelle sein, schau dir das bitte nochmal genauer an. Nichtsdestotrotz, in der Zwischenzeit gehen wir auch mehrere kleinere Schritte mit weiteren Forschungsprojekten und Anträgen, die wir einreichen.
Also ich finde es ja richtig cool, dass diese Achse Universitätsklinikum Regensburg, TH Deggendorf und dann Standort Technologie Campus Hutturm so entstanden ist und dass sie so tolle Sachen machen und wie du ja sagst, auch ein breiteres Netzwerk dann am Ende entstehen soll, dass hier verschiedene Sachen zusammenkommen. Ja, das waren eigentlich unsere Fragen an dich. Das war unser Gespräch mit dem operativen Leiter des Technologie Campus Hutturm, der Technischen Hochschule Deggendorf. Vielen Dank, Sebastian. Und ich möchte einfach am Ende, wollte ich nochmal gern sagen, ich finde es toll, dass man hier gesehen hat, wie komplex manche Sachen sind, wie schwierig Wissenschaft ist. Auf der anderen Seite, wie viele engagierte Leute es gibt und wie viele Möglichkeiten, dass die Forschung uns auch bietet, Probleme, die wir haben, zu lösen. Weil am Ende geht es ja immer darum, Forschung ist ja kein Selbstzweck, sondern man hat ein Problem, man hat eine Herausforderung, nämlich in dem Fall die Tumordiagnostik. Man möchte natürlich das Krebsrisiko mindern bzw. Patienten optimal behandeln können. Und dass hier so ganz verschiedene Sachen zusammenkommen, die man nie zusammen auf einem Bildschirm hätte, das finde ich so wirklich faszinierend heute. Und deshalb nochmal vielen Dank für deine Expertise, was du uns versucht hast zu erklären. Teilweise haben wir es verstanden, teilweise nicht. Das ist aber auch okay, weil es geht ja nur davon einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, was hier passiert und dass es einfach auch lebensnah ist und dass es in das Leben der Menschen eingreift und hier eben kein Elfenbeinturm ist, wo Sachen gemacht werden, die am Ende doch keinen interessieren.
Ja, es ist schon Wahnsinn, was passieren kann, wenn sich Menschen aus verschiedenen Disziplinen einfach zusammenschließen und ihr Wissen zusammenschmeißen, dass man da so viele völlig neue Ansätze und Chancen auch daraus entwickeln kann. Das ist echt spannend. Vielen Dank dafür, dass du uns da Einblick in dein Projekt gegeben hast.
Genau. Ja, das war's wieder vom Forschungsfunk der TH Deckendorf. Alina und ich und Sebastian, wir verabschieden uns und sehen uns sicher bald wieder mit einem anderen Thema. Und auch auf dieses Thema werden wir sicher nochmal zurückkommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen.
Dann bis zum nächsten Mal.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.